Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Na, erinnert Sie das an etwas? Die Sommerzeit ist Ferienzeit und vielleicht konnten Sie einen erholsamen, aber auch eindrucksvollen Urlaub verbringen. Vielleicht haben Sie für sich persönlich etwas mitgenommen, eine Beobachtung gemacht. Was hat Ihnen besonders gefallen? Darüber möchten wir heute hier in der Lebenszeit sprechen. Andere Länder, andere Lebensarten, so haben wir diese Sendung überschrieben. Was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Und da sind Sie entsprechend auch besonders gefragt heute. Wir sind gespannt auf Ihre Schilderungen. Was haben Sie erlebt, was Sie vielleicht etwas nachhaltiger geprägt hat? Gab es etwas, was Sie besonders fasziniert und Sie nun vielleicht auch veranlasst hat, etwas an Ihrem Leben gar zu verändern? Vielleicht haben Sie auch jemanden kennengelernt, den Sie unbedingt wiedersehen wollen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter dieser Nummer. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. So die europaweit kostenfreie Telefonnummer. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandradio.de. Geben Sie uns dann gerne Ihre Rückrufnummer mit in die Mail, damit wir Sie anrufen und womöglich in die Sendung stellen können. Was nehmen Sie also mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Wir sind gespannt auf Ihre Schilderungen und mit dabei sind heute Dr. Jürgen Kagelmann. Er ist Tourismuspsychologe und Soziologe in München, hat unter anderem auch an der Hochschule Bremen Tourismuswissenschaft gelehrt. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus München.
Schön, dass Sie dabei sind. Und Klaus Betz, er ist Journalist und beschäftigt sich auch mit Tourismus, mit Umwelt- und sozialpolitischen Themen, wenn es um Reisen und Tourismus geht. Schön, dass auch Sie heute mit dabei sind.
Guten Morgen, vielen Dank.
Und natürlich möchte ich Sie beide zuallererst fragen, was Sie für beeindruckend gehalten haben. Was hat Sie beeindruckt auf einer Reise, was Sie vielleicht auch mit nach Hause genommen haben, was Sie also ja an Urlaubs- und Reiseerfahrung prägend vielleicht mitgenommen haben, Klaus Betz?
Also nachdrücklich mich am meisten beeindruckt hat auf einer Reise durch westafrikanische Länder die Gelassenheit der Leute, an der Straße zu sitzen, auf den Bus zu warten, trotzdem gute Laune zu haben, Spaß miteinander zu haben und in Ruhe darauf warten zu können, bis dann endlich der Bus kommt. Das hat sich aber auch später übertragen auf Gelassenheit in vielen Dingen und nicht gleich verärgert sein und eine gewisse Ruhe beim Reisen zu haben, um dann auch alles intensiv aufnehmen zu können. Ob das jetzt Gerüche sind oder Gesichter oder Geschmäcker, das sind alles die Dinge, die ich mal pauschal gesehen für wichtig erachte beim Reisen und beim Urlaub machen.
Und das Stichwort Gelassenheit, das hat auch ein Hörer schon aufgegriffen, der uns schon eine E-Mail geschrieben hat. Er hat nämlich von seinem Urlaub in der Türkei vor einigen Jahren mitgenommen, dass man dort eben viel gelassener mit der Verspätung von Bahnen und Bussen umgeht. Michael Oberseider hat uns das aus München geschrieben. Jürgen Kagelmann, eine prägende Erfahrung bei Ihnen.
Ich denke an so verschiedene kleinere Sachen. Zum Beispiel fällt mir da ein, vor 2 Jahren oder so war ich auf der kleinen Schwesterinsel von Mauritius in Rodrigue und so. Und dort kann man kleine Ausflüge machen zu den Kokosinseln. Das sind so ganz, ganz kleine Inselchen. Und die sind auch Vogelschutzgebiet. Und trotzdem fahren da die Leute am Wochenende gerne mit so einem kleinen Kahn rüber und machen dort Picknick. Und das, was bei uns also völlig ungewöhnlich wäre, also verboten im höchsten Grade wäre, dass also auf derselben Insel, wo also Vögel brüten und man konnte die dort sehen und so, dass also Menschen dorthin fahren und ein fröhlich lautes Picknick haben, eine Koexistenz sozusagen, wenn man so will, zwischen Vögeln und Menschen und so. Das ging aber irgendwie und das hat auch niemand also so besonders also ernst genommen, obwohl, wie gesagt, das ein ausgewiesenes also Naturschutz, ein Vogelschutzgebiet war. Und dann dachte ich mir, ja, also bei uns wird das häufig also so sehr strikt genommen und vielleicht auch also in diesem Sinne ist das dort drüben also ein bisschen gelassener.
Sicherlich in Teilen auch zu Recht strikt, je nachdem, wie viel natürlich es dann wird. Ne? Ja. Da hat dann Klaus Betz direkt auch den Finger gehoben, denn Sie sind ja gerade auch, wenn es um nachhaltiges Reisen geht,
ja, klar,
sehr interessiert.
Es kommt natürlich darauf an, von welcher Menge an Menschen wir reden. Mhm. Das weiß Herr Kagelmann sicher genauso. Wenn an einem schönen Wochenende in München die Sonne lacht, dann gibt es einen gigantischen Verkehrschaos in Richtung Alpen. Das kann man nicht vergleichen. Aber es kommt bei diesem Beispiel mit der Insel natürlich darauf an, wenn es jetzt die Einheimischen machen, ist diese Koexistenz wahrscheinlich schon länger existent. Ja. Sobald aber dann, was ja häufig vorkommt im Tourismus, ein Verhältnis von 1:4 zustande kommt, also ein Einheimischer, 4 Gäste, dann kippt die Geschichte natürlich.
Werden wir sicher noch drüber sprechen. Wo muss man dosierter auch vielleicht drauf gucken, was wir mit unseren Reisen auch anrichten? Was reizt Sie persönlich am Reisen? Ein bisschen hat es man schon rausgehört, Klaus Betz.
Ja, es sind natürlich, ich habe ja eine, sagen wir mal so, eine leidenschaftliche, ich mag Menschen. Und mich interessiert immer, wie andere Menschen leben in anderen Kulturen, welche Ziele sie verfolgen, was im Übrigen, wie ich jetzt festgestellt habe, nach so und so viel Reisen in fast 65 Ländern, die Ziele sind etwa immer die gleichen. Es ist das Wohlergehen der Familie, es ist das soziale Vorankommen und nach Möglichkeit auch die soziale Gerechtigkeit, die in unterschiedlichen Erdteilen, unterschiedlichen Kulturen auch wieder unterschiedlich ist. Aber mich interessiert, wie gestalten die Menschen ihr Leben? Welche Möglichkeiten haben sie? Gibt man ihnen überhaupt Möglichkeiten, zum Beispiel Bildung? Und was sind ihre Kämpfe, um voranzukommen? Und ich bin jetzt gerade aus Griechenland zurück. Griechenland war in der Krise, jetzt 10 Jahre nach der Krise sind die Wunden noch spürbar. Aber die Auswirkungen waren kolossal, weil dann 45-Jährige, 50-Jährige mussten wieder zu ihren Eltern zurück und bei ihnen in der Wohnung Wohnung nehmen, weil sie sich es nicht mehr leisten konnten. Also es gibt eine ganz unterschiedliche Form, aber natürlich auch die Lebensfreude, die gehört auch dazu. Wie feiern Menschen? Aber hauptsächlich geht es mir eigentlich darum, wie kommen sie in ihrem Alltag voran? Und ich bin schwer beeindruckt gewesen von Menschen, zum Beispiel mal in Mosambik, ein älterer Dorfchef sagte zu mir, das Wichtigste für unsere Kinder ist Bildung. Und dafür kämpfen wir, dass wir eine Schule haben. Wir kämpfen dafür, dass wir irgendwann eine Geburtsstation bekommen und in der Nähe ein Krankenhaus und diese Dinge. Aber das sind ganz andere soziale Aspekte. In Entwicklungs- und Schwellenländern ist es natürlich ganz klar ein Unterschied zu Industrieländern.
Jürgen Keilmann, Sie sind Diplompsychologe, aber nebenberuflich auch tätig als Reisejournalist. Das heißt, auch Sie haben quasi eine Leidenschaft, kann man sagen, zum Beruf gemacht. Was reizt Sie am Reisen?
Ich bin gar nicht so anspruchsvoll oder sagen wir mal so, ich bin eigentlich mit weniger zufrieden. Ich finde das also ganz toll, was der Klaus Betz immer da macht und also verfolge das ja auch. Und ich selber bin gar nicht so anspruchsvoll oder kann nicht so anspruchsvoll sein. Mir reicht es eigentlich, wenn ich also mal von zu Hause weg bin. Das ist natürlich so die andere Motivlage, also beim Reisen und so, wo man also sagt, entweder will ich also irgendwo hin zu einem ganz bestimmten Ziel oder Ort oder wie auch immer, oder ich will also vor allen Dingen also von zu Hause weg. Und mir geht es halt so, dass ich also nach einer gewissen Zeit also dieses ganze Leben in Deutschland, ich sage es mal ganz ehrlich und auch ganz bisschen also vereinfacht, dass ich das also so satt habe, dass ich ganz gern also mal woanders hinweg will.
Da hört man aber auch raus, Reisen ist nicht gleich Reisen. Da gibt es durchaus Unterschiede auch in der Motivation. Was sind dann so, was gibt es für Motive? Warum reist man oder warum reisen die Menschen?
Wenn Sie mich fragen, dann es ist halt so, früher waren das natürlich vor allen Dingen also Bildungsmotive und so Neugier war ein ganz großes Motiv, weshalb man weggefahren ist, weil man natürlich also auch wenig von der Welt kannte. Also um 1830, 1850 und so weiter sind die Leute also weggefahren, die Leute, die es sich leisten konnten, versteht sich, um halt mal zu sehen, wie die Natur, wie auch die Menschen woanders wo sind. Und insofern ist also die Neugier stets immer ein ganz großes Motiv gewesen. Ein weiteres also großes Motiv ist, und das ist also früher so der Fall gewesen, aber auch heute noch in jeweils ein bisschen anderer Form, ist die Tatsache, dass man also sich mit dem, was man da macht, mit dem Reisen auch brüsten will und vor anderen Leuten positiv darstellen will oder ganz konkret gesagt, dass man damit angeben will. Das ist also heute auch immer noch vorhanden und es soll ja also angeblich auch, also sollen also die Luxusurlaube und alles, was mit Luxus zu tun hat, soll also zunehmen. Das ist so ein Beispiel dafür, dass man versucht, also sich vor anderen also positiv darzustellen.
Also nicht höher, weiter, schneller, sondern teurer, luxuriöser und weiter.
Ja. Und man kann das heutzutage auch sehen, dass das also übergreift auf eine ganz bestimmte neue Entwicklung. Sie kennen ja diese Instagram-Sachen und Sie kennen auch diese Berichte, wo also Leute also nur irgendwo hinfahren, um einen ganz bestimmten tollen Ausschnitt von einem ganz bestimmten Ziel also zu fotografieren, sich dafür Zeit nehmen und dann hauen sie also ganz schnell wieder ab und haben also überhaupt kein Interesse mehr an allem, was drumherum rum ist und so weiter. Das ist, finde ich, also eine ganz neue Sache, ein neues Motiv, was es früher so in dem Sinne eigentlich nicht gab. Mhm. Es gibt natürlich noch ein paar andere, also Motive wie Leistungsmotivation. Sie wissen ja auch, dass es Leute gibt, die im Urlaub also heutzutage die dollsten Sachen machen. Die machen dann Ultramarathon durch die Wüste oder dergleichen mehr oder müssen unbedingt auf den Mount Everest drauf. Das ist ganz klar. So gibt es halt also verschiedene Motive und einige sind über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte sind also gleich geblieben und andere sind ein bisschen also weniger geworden.
Was sich da verändert hat, da sprechen wir auch bestimmt nochmal drüber. Mhm. Klaus Betz hat auch gerade schon ein bisschen genickt und ich hatte den Eindruck, Sie würden da auch gerne noch was zu sagen. Wir haben in der Leitung Siebel Ersoy. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erfahren. Sie haben auch etwas erlebt und meiner Kollegin vor der Sendung, Theresa Bora, auch von ihrer Begeisterung über Marokko erzählt. Wir haben sofort gedacht, das ist doch was für diese Lebenszeitausgabe. Erstmal guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Marokko, eine Reise dorthin hat Sie wann wie verändert oder nachhaltig beeinflusst?
Also das hat eigentlich letztes Jahr angefangen. Ich war letztes Jahr insgesamt 8 Monate in Marokko. Und ganz klar, was mich am meisten verändert hat, ist der bewusstere Umgang mit Lebensmitteln oder mit Nahrung allgemein. Ich war zur Zeit auch des Ramadans da, also ich habe den Ramadan voll mitbekommen. Das ist der heilige Fastenmonat der Muslime und da wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, wie wir eigentlich mit Nahrungsmitteln umgehen oder wie wir einfach wie unsere Haltung dazu ist. Und ich würde schon sagen, das ist eine Sache, eine Erfahrung, die ich wirklich für mich mitnehme.
Und wie ist denn unser Umgang? Was haben Sie da an Unterschieden erlebt?
Zum Beispiel, dass wir gar nicht mehr so auf unser natürliches Hungergefühl achten oder Appetit. Haben wir gerade irgendwie Lust, was zu essen? Wir gehen zum Beispiel wir gehen mittags essen gegen 12.30 Uhr, weil es 12.30 Uhr ist oder 13 Uhr und nicht, weil wir irgendwie Hunger haben, sondern wir richten uns komplett nach der Zeit. Und während des Ramadans war es dann wirklich so, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt auch nicht essen von meinen marokkanischen Kollegen, weil das ist respektlos. Deswegen habe ich dann versucht, auch einen anderen Umgang. Also mir wurde klar, dass ich eher auf mein inneres Körpergefühl achte. Und das ist mir einfach viel bewusster geworden.
Das heißt, das waren gar nicht die religiösen Motive mitzumachen, sondern eher so kollegiale Gedanken. Hat sich das jetzt übertragen? Haben Sie das mitgenommen? Fasten Sie noch zeitweise auch?
Also ich habe ja selber nicht gefastet und ich faste auch nicht hier. Mhm. Aber trotzdem ist mir bewusster geworden, wann ich mal irgendwie zwischendurch was knabbere, weil ich mir dann einfach denke, muss das denn jetzt gerade sein oder muss dann irgendwie jetzt gerade noch dieser Keks reingeschoben werden? Das ist für mich eine ganz andere Haltung, die ich daraus mitgenommen habe.
Die Frage, die sich mir dann auch stellt, weil Sie sagen, Sie haben das mitgenommen, es reisen viele Menschen in Länder, wo der muslimische Glaube gelebt wird. Woran lag es, dass Sie das so berührt hat? Halten Sie sich für vielleicht einen kulturoffenen Menschen, würden Sie sich so bezeichnen?
Definitiv. Was ich sehr an Reisen schätze oder wo ich auch die Neugier habe zu reisen, ist andere Kulturen. Und für mich steht in der Kultur ganz stark das Essen und die kulinarischen Künste im Vordergrund. Und das war während des Ramadans, ist das ja komplett weggefallen, weil dann auch die kleinen Shops oder die kleinen Cafeterias, die hatten dann auch zu, die Restaurants auch. Und für mich ist dann so eine Art, ein Stückchen Kultur in diesem Monat weggefallen. Genau, und also ich mag es ja zum Beispiel total gerne, morgens einfach meinen Kaffee zu genießen oder meinen Milchkaffee, egal wo, in der Uni oder auf der Arbeit. Und das ist ja dann da zum Beispiel total weggefallen. Und mir ist es ganz stark aufgefallen, als dann Belaid, das war der Kellner der Cafeteria, der ist dann immer durch alle Büros gegangen, hat gefragt, können wir noch was bringen? Möchtet ihr noch was essen, was trinken? Und wir haben dann natürlich auch immer bei ihm bestellt, entweder einen Minztee oder einen Nuss-Nuss. Nuss-Nuss ist ein Milchkaffee, das das heißt übersetzt Hälfte Kaffee, Hälfte Milch. Und man lernt einfach, wenn man auch mit Essen, mit anderen Essen in Kontakt tritt, andere Kulturen kennen und auch die Sprache natürlich. Und das ist halt während des Ramadans in dem Monat total weggefallen. Das ist mir sehr stark aufgefallen.
Und Sie haben es eingangs gesagt, Sie waren mehrere Monate in Marokko. Dann hat man natürlich eine ganz andere Chance, auch in Kontakt zu kommen mit den Menschen. Wie ist das? Machen Sie auch kürzere Reisen? Ist das dann ähnlich intensiv?
Ja, durchaus mache ich auch kürzere Reisen und es ist natürlich nicht so intensiv, weil man sich nicht die Zeit so dafür nimmt, auch mit den Leuten vor Ort zu reden oder mit ihnen zu leben. Und das ist natürlich bei einer 8-monatigen Erfahrung ist das ganz anders. Da kann man schon mehr im Austausch zu den Einheimischen stehen, sich mehr damit auseinandersetzen, auch mit den Hobbys teilen zum Beispiel. Aber bei kürzeren Reisen durchaus. Also ich bin, glaube ich, ein sehr gesprächiger Mensch und spreche auch gerne mal Leute an. Und also ich glaube schon, dass man in einer kürzeren Reise auch mit der Kultur oder mit den neuen Sitten einfach in Berührung kommen kann.
Sibel Ersoy, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das geschildert haben und uns auch, glaube ich, einiges in die Runde gegeben haben, was wir noch aufgreifen können hier ganz gut. Danke Ihnen erstmal für die Schilderung.
Ja. Vielen Dank.
Und ganz klar rausgehört hat man durchaus ja, dass es zum einen Zeit braucht, um näher zu kommen, an der Kultur näher zu kommen und zum anderen aber auch eine Offenheit da sein muss. Vielleicht an Sie beide auch nochmal weitergegeben, Jürgen Kagelmann. Wie offen muss man denn sein, um tatsächlich etwas mitnehmen zu können von seiner Reise?
Naja, wir dürfen nicht unterschätzen, dass es natürlich verschiedene Persönlichkeiten gibt. Und also man kann nicht sagen, also jeder ist hundertprozentig also offen oder kann offen sein und so weiter, weil jeder trägt mit sich nun mal eine bestimmte Persönlichkeit herum. Und die zeigt sich eben darin, dass er auch also bestimmte, zum Beispiel auf Reisen, bestimmte Risiken eingeht oder nicht, dass er bestimmte Stile hat und die ganz anders sind als die von seinem Nachbarn und so. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Also ich finde das natürlich immer so ganz toll, wenn jemand so offen ist und so. Und ich selbst bin vielleicht gar nicht mal so offen. Das kann man nicht von jedem verlangen. Man sollte auch also vom Urlaub also nicht immer so viel verlangen. Das ist immer so die Tendenz, die ich also in den letzten Jahren also immer wieder also feststelle und so, also bei den Diskussionen in Zeitungen oder wo auch immer, dass also der Urlaub überfrachtet wird. Also nochmal, es ist schön, wenn man also solche Erfahrungen machen kann, wenn man auch darüber reflektieren kann, wenn man daraus vielleicht Änderungen für sich selbst, für seinen eigenen Lebensstil ableiten kann. Aber das muss nicht unbedingt sein, sonst wird es also zwanghaft.
Was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen, haben wir die Sendung auch mit betitelt. Wenn man das hört, was Sie gerade sagen, was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Das kann was Kleines sein. Was wäre denn so was Kleines, wo Sie sagen, das ist doch schon viel gewonnen?
Ach, sagen wir mal so was. Eine kleine Begebenheit. Also ein kurzer Aufenthalt in Barcelona vor einigen Jahren. Nein, in Madrid, Entschuldigung. In Madrid war es. Und wir gehen dort natürlich also gerne in eine Bar und trinken einen Kaffee. Das heißt also einen Espresso oder wie auch immer. Und wir erleben dann am frühen Morgen, wie die Leute mit uns dann am Bar stehen und so weiter. Und auch also ein Croissant essen und einen Espresso trinken. Und sie kriegen dann also das geliefert und dazu einen kleinen Bon. Und diesen Bon schmeißen die auf die Erde. Das machen alle so. Und wenn man dann am Abend hinkommt, so gegen 17, 18 Uhr und so weiter, dann ist der Boden übersät mit diesen kleinen Bons. Und das findet aber keiner irgendwie problematisch und so weiter. Nicht bei uns oder vielleicht auch in der Schweiz. Da würden sofort also Leute kommen und das alles also aufsammeln und wegräumen und nicht. Also Schmutz.
Wir sind schnell da, ja.
Da wäre jemand schnell da und da gehört das einfach irgendwie, ich sag mal übertrieben, so ein bisschen also zur Kultur und so. Es wird ja am Abend auch gesäubert. So ist es nicht, aber tagsüber macht das also keinem also irgendwie Probleme, weil das ist nicht so wichtig. Wichtig ist also der schnelle Genuss, dass man da steht, dass man seine Freunde trifft und so weiter mit denen zusammen, ja. Und da ist also dieser Bon, der ist überhaupt nicht so wichtig und außerdem ist das irgendwie auch also so eine typische Geste und so weiter. Ach, was soll dieser Bon und so weiter? Wer weiß, was da drauf steht. Ich schmeiße ihn auf alle Fälle mal weg.
Was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Das können Sie uns noch gerne schildern in der Lebenszeit heute. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten oder uns auch erzählen. erzählen möchten, was Sie erlebt haben. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das hat zum Beispiel Rolf Lüß gemacht. Enjoy Yourself hat er mitgenommen vor vielen, vielen Jahren als junger Mann auf monatelanger Tramtour durch Neuseeland und Australien. Da hatte er das fühl dich wie zu Hause immer nur als Floskel begriffen. Aber hier war es eine Aufforderung, wie ein Appell an den Gast, selbst für sein Vergnügen und Wohlbefinden Sorge und Verantwortung zu tragen. Wir hören gleich mehr von Ihnen und von unseren Gesprächsgästen hier, Klaus Betz und Jürgen Kagelmann, die uns unterstützen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Bis gleich. 10.35 Uhr ist es, weiter geht es mit der Lebenszeit an diesem Freitag und wir sprechen über andere Länder, andere Lebensarten. Die Frage, was nehmen Sie persönlich mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Und man kann natürlich auch fragen, was nehmen Sie mit aus Ihrem Urlaub? Haben Sie vielleicht zum ersten Mal unter einem Moskitonetz geschlafen und gesagt, meine Güte, zu Hause wäre das doch auch ganz praktisch? Oder vielleicht einen Futon ausprobiert und gesagt, naja, da liegt man doch ganz gut drauf, vielleicht ist das auch was für zu Hause. Was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Was sind Ihre Urlaubserlebnisse? Das ist heute Thema in der Lebenszeit. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie kostenfrei wählen müssen, wenn Sie etwas beitragen möchten für diese Sendung. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir haben vor den Nachrichten zum einen darüber gesprochen, wie offen man auch sein muss, um mehr mitzubekommen von einer Kultur, die man besucht, die man betritt und auch wie sich Reisen verändert hat. Gerade zur Frage, wie offen muss man sein, Klaus Betz, haben Sie ja schon auch ein bisschen geschildert, was Sie erlebt haben und wie wichtig Ihnen Reisen ist und warum Sie gerne reisen. Da geht es ja darum, Kultur kennenzulernen, Bildung zu erfahren, wie geht es den Menschen. Was würden Sie sagen, was ist der offene Blick wert beim Reisen?
Sehr, sehr viel. Allerdings, ich gehe natürlich mit Freude auf die Welt zu und nicht mit Angst oder mit Sorge, eigentlich auch kaum. Aber es ist dieser Austausch, denn beispielsweise, wenn ich auf den Philippinen, damals war eine Reiskrise ausgebrochen und ich habe die Solidarität unter den Armen erlebt. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Alle haben wenig gehabt und haben es dann noch geteilt. In Asien zum Beispiel habe ich sehr profitiert von einer nicht aggressiven Gesellschaft. Also ich meine, das Lächeln ist manches Mal auch aufgesetzt, das wissen wir, aber trotzdem eine nicht aggressive Gesellschaft. Ich habe in all den arabischen Ländern, auch in der Türkei oder generell im Orient, die unglaubliche Gastfreundschaft kennengelernt, die mir wohlgetan hat als Reisender, die mich aber auch geprägt hat, wenn ich Gäste empfange, egal welcher Religion oder Kultur. Ich habe etwas Simples in Norwegen beispielsweise Buffetkultur kennengelernt, die sich völlig von dem unterscheidet, wie wir uns in Deutschland am Buffet benehmen. Ich habe gelernt in Irland, dass es normal ist, ein Typus zu sein, ein Charakter zu sein, eine Eigenheit zu haben, dass das von der Gesellschaft begrüßt wird und nicht irgendwie unter Druck gesetzt wird. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, eben auch Südamerika, wie die Solidarität, wie der Kampf um soziale Gerechtigkeit organisiert wird. Auf der anderen Seite war ich wiederum geschockt in Südafrika, dass es bis heute kein Krankenversicherungssystem gibt. Also es ist ein ständiger Austausch, der mich bereichert, muss ich sagen. Und vom Essen über die Musik, natürlich auch die Musik nicht zu vergessen.
Das setzt aber alles voraus, dass man auch die Chance hat, tatsächlich so nah an den Alltag in einem anderen Land ranzukommen. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn man 2 Wochen Zeit hat und vom Hotel aus einen Tagestrips macht.
Ich kann nicht den Senegal in 2 Wochen bereisen und glaube, ich habe das Land kennengelernt. Das funktioniert kaum.
Aber Urlauben, das tun viele in Spanien, in Italien. Viele unserer Hörerinnen und Hörer, die natürlich nicht so weit die Reisen machen konnten, die dann wirklich nur ihren Jahresurlaub verbringen im europäischen Nachbarland. Wie kann man da auch mehr mitnehmen und mehr Erfahrungen sammeln?
Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt 2 Wochen Spanien, ich muss ja nicht alle 2 Wochen am Strand verbringen. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, entweder wie die Einheimischen mit dem Bus ins Inland zu reisen und sich auch mal trauen, radebrechend irgendwas zurechtzubringen. Weil ich finde zum Beispiel gerade bei Spanien, das Faszinierendste ist das Inland. Die Strände haben mich eigentlich nie großartig interessiert. Die spanische Kultur, die sieht und erlebt man im Inland viel stärker als am Strand. ich nehme es niemandem übel, wenn er Urlaub machen möchte, um sich zu erholen. Aber dann kann man nicht, es sei denn, er splittet seinen Urlaub, er oder sie, dann kann man nicht erwarten, dass man im Hotel am Swimmingpool etwas vom Land kennenlernt. Aber wenn man eine Mischung daraus macht, dass man sagt, eine Woche Land und Leute und eine Woche Strand, dann ergeben sich solche Dinge doch eher.
Jürgen Kagelmann, als Psychologe, wenn Sie auf die Motivation, die Reisemotivation auch nochmal schauen und die Frage verfolgen, was können wir aus dem Urlaub mitnehmen? Sie haben schon gesagt, es gibt ja auch kleine Beispiele. Es muss ja nicht immer das Große sein. Es muss nicht immer gleich so ein Kulturbereich sein, den man in sich mit nach Hause trägt. Was sind so Chancen beim Urlauben? Was kann man da so entdecken, was einem vielleicht auch nachhaltig gut tut?
Ist das noch ein Schritt zu weit? Also ich würde gerne noch mal auf diese Tatsache zurückbringen, können eigentlich alle Urlauber irgendwelche Sachen mit nach Hause bringen? Weil die meisten wollen ja gar nicht mehr, als am Strand rumzuliegen. Und wir wissen ja nach wie vor, dass also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ungefähr 60 oder 63% der Leute am liebsten einen Sonne-Strand-Badeurlaub machen. Und mehr wollen sie eigentlich gar nicht. Also die Sonne ist das Wichtigste und das Wasser das Zweitwichtigste. Der Punkt ist, ich bin immer sehr dafür, dass man also diesen Urlaub nicht überfrachten sollte. Der Urlaub darf eigentlich nicht zu einer Arbeit werden, zu einer Lehranstalt, zu einer Lernanstalt. Das ist bei uns in Deutschland also leider in letzter Zeit also ganz stark gekommen. Es ist schön, wenn man das hat und schön, wenn man also wieder was nach Hause bringt und so, aber bitteschön, lass doch die Kirche im Dorf und so weiter. Und der Grund dafür, warum ich das sage, ist der, dass es nun ganz einfach, also nun mal verschiedene Persönlichkeiten unter den Menschen gibt, die also auch verschieden gestrickt sind und verschieden hohe Ansprüche haben oder eben niedrige Ansprüche haben. Das sollte man also nicht vergessen. Und dann sind also vielleicht also die Leute, die an den Strand gehen, zufrieden. Also wie meine vierjährige Enkeltochter und so, die in Spanien, haben wir gerade von gesprochen, am Strand war und ein Seepferdchen gesehen hat, ein echtes, ein lebendes Seepferdchen. Ja? Das war also natürlich ganz großartig, das war eine kleine Sache. Das reicht ihr aber schon. Ich bin sicher, davon wird sie also noch mehrere Wochen lang im Kita erzählen.
Und weil man ja auch sagen kann, es gibt ja auch verschiedene Strandkulturen. Das habe ich mehrfach schon erlebt, dass je nachdem, welche Nationalität stark vertreten ist, es auch am Strand unterschiedlich zugehen kann. Auch eine Beobachtung, die man machen kann, wenn man sagt, andere Länder, andere Lebensarten. Aber der Appell ist, glaube ich, angekommen, zu sagen, es ist gar nicht so gut, wenn man immer auch diesen Anspruch an seinen Urlaub hat, da eine große Reise draus zu machen, in dem Sinne, dass es ein Kulturerlebnis wird. Klaus Betz, Sie haben mehrfach so mit dem Kopf ein bisschen abgewogen, also ganz einverstanden sind Sie nicht.
Ja, sagen wir mal so, wenn ich das Leben hier im Alltag schon überfrachte, ist die Gefahr relativ groß, dass ich im gleichen Modus auch im Urlaub verfahre. Also Herr Kagelmann, vollkommen recht, es geht natürlich tatsächlich, Entspannung kommt dann erst zustande, wenn ich nichts überfrachte. Aber wir haben natürlich mittlerweile auch einen Lebensstil hierzulande in anderen europäischen Ländern, wo die Gefahr der Überfrachtung besteht, weil man ja entweder permanent online ist oder permanent ans Fotografieren denkt, oder Stichwort Instagram-Fotos noch zu übertreffen und dergleichen Dinge mehr. Oder ich habe das schon erlebt, dass Leute, im Fall von Stockholm war das eine Stadt, mit ihrem iPad nur noch abgelichtet haben. Ich glaube, die haben erst abends Gelegenheit zu schauen, wo sie denn waren. Da bleibt ja keine Zeit übrig für Gerüche, Gesichter, Geschmäcker. Wie riecht eine Stadt? Die Frage muss man sich da auch mal stellen können. Und all diese Dinge, aber ich gebe Herrn Kagelmann recht, es besteht natürlich ein großes Erholungsbedürfnis. Klar, wenn jemand einen stressigen Job hat oder jedenfalls in dem Arbeitsprozess in Deutschland, ist das ja nicht ganz einfach. Ich erkenne auch oft die Deutschen im Ausland daran, dass sie schneller gehen als die Einheimischen, weil sie einfach noch in diesem Modus drin sind und nach einer gewissen Zeit werden sie dann auch langsamer und ruhiger, Gott sei Dank. Aber das ist generell die Überlegung, will ich Erholung? Oder möchte ich Land und Leute? Oder kann ich eine Kombination aus beidem machen? Aber wenn ich Erholung will und Land und Leute, das stelle ich auch fest, auch bei Jüngeren, gibt es auch wieder mehr einen Fokus auf Deutschland. Und ich finde das toll, weil es gibt so viele...
Also das heißt, dass wieder mehr Menschen auch in Deutschland reisen.
Immer wieder, nach einer Fernreise beispielsweise, dann bewusst sagen, dieses Jahr bleibe ich in Deutschland und lerne mal die Regionen kennen, auch die unterschiedlichen Gerichte und Geschmäcker und meinetwegen kulturellen Eigenheiten oder die europäischen Nachbarländer. Aber jedenfalls, wie gesagt, wenn ich meinen Alltag schon überfrachte, dann besteht die große Gefahr, dass ich auch den Urlaub überfrachte und dann mein ganzes Leben unter dem Stichwort behandle, das Leben als letzte Gelegenheit und da möglicherweise nicht genügend Ruhe und Zeit habe, mich auf anderes einzulassen, wie ich schon sagte, das mich persönlich bereichert. Also ich meine, jedes Mal die Teezeremonie, hier Stichwort Marokko, eine Teezeremonie, die mal voll zu begreifen und mitzumachen und vielleicht einen Teil für sich mitzunehmen. Oder irgendwie, das wissen wir ja alle, man hat irgendwo mal eine Grapefruit probiert, die mit Kardamom erhitzt wird und dann flambiert wird. Und dann sagt sie, Mensch, das habe ich noch nie probiert. Also es ist einfach dieser ständige Austausch. Und den kann ich eigentlich nur dann haben, wenn ich mir auch Zeit genug nehme. Und ich frage mich immer, wenn ich durchschnittlich 5 Wochen Urlaub habe, wie viel muss ich eigentlich in mein Jahr reinpacken? Geht es nicht auch eine Nummer kleiner und sage, ich habe einen Haupturlaub mit 2 oder 3 Wochen, den aber intensiv und dann habe ich immer noch genügend Zeit für kleinere Dinge.
Das ist ja auch das, was tatsächlich in der Wissenschaft auch so bestätigt wird. Also Forscher, die erkundet haben, was ist erholsam? Ist der eine lange Urlaub und dann mehrere Kurzurlaube ist eigentlich am effektivsten, wenn es den Erholungseffekt angeht. Sie betrachten den Tourismus als Journalist ja durchaus mit kritischem Auge, setzen sich für nachhaltigen Tourismus auch ein. Wie wichtig ist Ihnen also der offene Blick auch auf die Kulturen beim Reisen?
Da ich, wie ich schon gesagt habe, von anderen Kulturen vieles gelernt habe, interessiert mich immer auch, was sie vom Tourismus haben. Wie ist der Tourismus organisiert? Ist er so organisiert, dass für sie tatsächlich Geld übrig bleibt? Oder fließt das alles zurück in unsere Länder wieder, aus denen wir kommen? Ist es so organisiert, dass die Partizipation stattfindet, dass also möglichst viele Menschen in einer Kommune etwas davon haben, ihren Arbeitsplatz? Und immer die Frage, Ist es ein Segen oder ist es ein Fluch oder ist es beides? Und was mich jetzt in letzter Zeit natürlich mehr beschäftigt, ist noch, dass es viele Orte auf dieser Welt gibt, Stichwort Overtourism, wo die Einheimischen, praktisch die Enkel der Gründergeneration des Tourismus, selbst nicht mehr in dem Ort leben können, weil sich die Wohnungen oder das Übernachten oder die Grundstücke nicht mehr leisten können. Wenn das stattfindet, das wurde an anderer Stelle schon diskutiert, dann läuft natürlich vieles schief im Tourismus. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, dass er sozialverantwortlich geschieht. Und zur Sozialverantwortung gehört natürlich auch alles, was mit der Ökologie zusammenhängt. Das nützt mir ja gar nichts, wenn ich in einem herrlichen Urlaubsort bade und der hat keine Kläranlage.
Was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Und das muss nichts Großes sein. Das muss vielleicht auch einfach nur eine Kleinigkeit sein, von der Sie sagen, naja, das war so ein richtig schönes Erlebnis, das trage ich in meinem Herzen. Kann auch sein. Andere Länder, andere Lebensarten, darum geht es heute hier in der Lebenszeit. Und Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. 00800 4464 4464. Und wir haben einen Hörer in der Leitung. Jürgen Schramm hat uns angerufen aus Meschede. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Ich habe sehr viele Länder bereist in Europa. Georgien war auch noch dabei und Russland etc. Und ich habe festgestellt, entscheidend ist, man sollte wirklich mit den Menschen umgehen. Nicht die Bauwerke sind entscheidend, die Menschen.
Da kriegen Sie gerade Beifall von Herrn Wetz. Das haben Sie erlebt, also das heißt, Sie konnten ganz gut das Lebensgefühl der Menschen, in deren Ländern Sie unterwegs waren, auch mitfühlen.
Ja, das liegt aber daran, wenn man in Ecken geht, wo eben nicht der Massentourismus ist, sondern wo die normalen Menschen leben.
Was nehmen Sie dann mit? Wie kommen Sie dann nach Hause nach einer Reise, nach einem Urlaub?
Ziemlich geflasht.
Weil?
Das ist faszinierend.
Das andere.
Man muss aber empathisch mit den Menschen umgehen. Man muss die Sprache lernen, zumindest so ein paar Begriffe. davon, dass man mit den Menschen vernünftig kommunizieren kann. Wenn man das nicht macht, dann verschwendet man seine Zeit eigentlich.
Herr Schramm, danke Ihnen erstmal für die Schilderung und es ist ganz interessant. Sie haben einerseits Zustimmung bekommen von Klaus Betz, aber ich habe auch gehört, dass Jürgen Kagelmann, der uns in München ja zugeschaltet ist, dann ein bisschen eine andere Sichtweise hat, weil...
Ja, ich finde das manchmal ein bisschen zu, blauäugig oder so. Ein Beispiel, ich war auch also vor 2 oder 3 Jahren in Aserbaidschan und das ist nun nicht unbedingt ein Land, in dem der Massentourismus herrscht, wie alle wissen. Ich hätte mich auch dort ganz gerne also mit Leuten unterhalten. Es war bloß schwierig, also jemanden zu finden, der irgendeine der Sprachen sprechen konnte, die ich gesprochen habe. Also noch nicht mal die Taxifahrer konnten also auf Englisch die Zahlen oder so. Da habe ich mir dann später auch gedacht, weil ich eben auch also aus meiner Zeit in der Hochschule Bremen also eine Arbeit kenne über den Tourismus nach Aserbaidschan. Es wird immer gesagt, dass man soll also hingehen und mit den Leuten sprechen und so weiter. Aber erstens ist es nicht so einfach und zweitens ist es doch also ganz schön viel verlangt von Touristen, und ich sage jetzt mal von normalen Touristen, dass sie also für einen sagen wir mal ruhig 2 bis 3 wöchigen Urlaub und so weiter, also eine fremde Sprache lernen.
Ja, wobei ich den Hörer so verstanden habe, Jürgen Schramm, dass er sagt, ein paar Brocken, also ein bisschen was, damit man vielleicht sich auch annähern kann. Und das
höflich mit den Menschen umgehen kann.
Genau, da ist er in der Leitung, Jürgen Schramm.
Ich kann doch nicht Georgisch sprechen, also das wäre ein bisschen viel verlangt, oder?
Ja, klar, eben.
In wie viel Sprachen können Sie inzwischen guten Tag sagen, Jürgen Schramm?
8.
Gut, sehr gut.
Würden Sie sagen, das ist schon ein guter Anfang, wenn man wenigstens begrüßen kann und auf Wiedersehen sagen kann? Oder würden Sie sagen, da braucht man noch mehr, 2, 3 Sätze mehr, damit man ein bisschen näher rankommt?
Ja, ein bisschen mehr sollte man schon können.
Danke Ihnen.
Und nicht nur das Bier bestellen.
Danke Ihnen nochmal nach Meschede, Jürgen Schramm. Anna Michels ist in der Leitung. Was nehmen wir mit von unseren Reisen? Das können Kleinigkeiten sein, ein schönes Rezept, das uns immer an einen besonders netten Abend vielleicht auch erinnert oder weitreichendere Dinge wie ein Lebensgefühl. Es kann auch ein Tee sein, eine Teesorte, die uns gut entspannen lässt, weil sie eben auch Erinnerungen an einen Urlaub weckt. Ja, was ist es, das uns nicht mehr loslässt und vielleicht dazu bringt, auch etwas grundlegender zu verändern? Oder so war es eben bei Anna Michels, die in der Leitung ist, die Begeisterung für eine Sprache. Da waren wir ja gerade. Sind es ein paar Brocken oder soll es ein bisschen mehr sein? Erzählen Sie, wie war das bei Ihnen? Wohin hat es Sie gezogen und was hat Sie begeistert?
Ja, also ich bin 6 Monate durch Brasilien gereist und wollte auch eigentlich gar nicht so lange bleiben ursprünglich und habe mich dann aber für die Sprache, die Kultur und alles, was damit zu tun hat, also Tanz, Musik, Essen, sehr begeistert und habe die Sprache dann erst während des Reisens gelernt. Weil ich schon ein bisschen Spanisch konnte, war das dann eben auch relativ leicht so umzusetzen und habe dann auch einen Sprachkurs gemacht. Ja, und bin dann so ein bisschen tiefer eingestiegen in die Sprache.
Und Sie haben gesagt, Sie wollten gar nicht so lange bleiben. Was hat Sie denn dann da gehalten? War es die Sprache oder war es die Lebenskultur? Wie kam es, dass Sie dann länger geblieben sind?
Ja, genau. Also es war, also ich hatte natürlich auch Zeit zum Glück und konnte mir dann halt eben, habe ich mir dann während meiner Reise irgendwie überlegt, welche Orte ich gerne noch sehen möchte, weil mich ein Ort nach dem anderen begeistert hat und die Freundlichkeit der Menschen und die Gastfreundschaft vor allen Dingen. Ich habe mich total willkommen gefühlt und je besser eben dann auch meine Sprachkenntnisse wurden, desto mehr Türen haben sich dann auch eben geöffnet. Und ja, also ich habe mich super wohl gefühlt insgesamt und habe mich dann entschieden, ein halbes Jahr zu bleiben.
Und Sie haben gesagt, die Sprache hat Ihnen Türen geöffnet. Wo war der Zeitpunkt, als sich Ihr Herz für die Sprache geöffnet hat?
Ich glaube, als ich angefangen habe, mehr brasilianische Musik zu hören, da hat sich mit der Musik zusammen mein Herz für die Sprache geöffnet und da wollte ich einfach noch mehr wissen und noch mehr wissen, was kommt eigentlich in den Texten vor, was bewegt die Menschen in Brasilien und was ist deren Leidenschaft und ja, das war so der Moment, würde ich sagen.
Mhm. Also auch eine Offenheit für das, was Sie erleben, was die Menschen Ihnen auch angedeutet haben, was die Kultur Ihnen auch gezeigt hat. Nach einem halben Jahr dann wieder zurück. Da lassen einen die Erfahrungen ja so schnell vermutlich nicht los. Wie ging es dann weiter? Was ist von Brasilien dann geblieben, als Sie wieder in Deutschland waren?
Ja, ich war dann wieder in Deutschland, beziehungsweise bin dann nochmal weitergereist und habe dann auf dem Weg auch nochmal ganz viele Brasilianer kennengelernt und eben auch über die Sprache noch mehr Leute kennengelernt. Die Brasilianer fanden das dann auch immer ganz toll, dass ich Portugiesisch kann, mit einem brasilianischen Akzent. Und in Deutschland habe ich dann den Sprachkurs quasi weitergeführt. Also ich habe die Sprache dann weiterhin so in meinem Leben behalten. Und in dem Sprachkurs habe ich dann auch wiederum Brasilien-Begeisterte kennengelernt. Und das Lebensgefühl ist dann weiterhin irgendwie Teil meines Alltags geblieben, was ich total schön finde.
Mhm. Ja. Wie gut bekommen Sie es hin, hier in Deutschland dieses Stück Brasilien auch weiter zu fühlen?
Also ich wohne ja in Köln und in Köln geht das eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, einmal in der Woche haben wir unseren Sprachkurs und alle sind immer super drauf, nach brasilianischer Manier irgendwie. Und wenn man möchte, kann man jedes Wochenende brasilianisch tanzen gehen. Und ja, also in Köln leben sehr viele Brasilianer. Nach Berlin ist das, glaube ich, eine der größten brasilianischen Communities in Deutschland. Deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut.
Das heißt, das Fernweh muss gar nicht so groß werden. Wenn man hier lebt, kann man das auch hier ausleben. Oder ist es doch aktuell recht groß?
Ja, mein Fernweh hat auch immer was mit der Landschaft zu tun, dem Meer und der Wärme natürlich, dem Klima. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein guter Kompromiss in der Zeit, in der ich hier bin. Aber mich zieht es dann doch wieder in das Land selbst auch.
Anna Michels, auch Ihnen herzlichen Dank für die Schilderung Ihrer Erfahrungen und Erlebnisse und dessen, was Sie mitgenommen haben aus Ihrem Aufenthalt in Brasilien. Die Sprache wird Ihnen erhalten bleiben und Sie haben es ja geschildert, eben auch der Kontakt zu Menschen, die diese Sprache sprechen, selbst hier in Deutschland. Danke Ihnen nochmal.
Dankeschön.
Ja, und auch hier hat man wieder klar rausgehört, es ist durchaus der offene Blick, der einen auch näher kommen lässt, wenn man die Zeit hat. Das ist immer wieder die Kombination. Insofern, Herr Kagelmann, Sie hatten es ja schon angesprochen, den Anspruch, so viel mitzunehmen, den kann man nicht immer haben. Es ist manchmal eben auch das kleinere Glück. Dennoch die Sprache, wenn man es denn schafft, was würden Sie sagen, ist es auch für einen selber vielleicht ein positives Gefühl? Kriegt man ein gutes Feedback? Fühlt man sich besser? Kommt man besser an?
Na klar. Also ich entsinne mich an meine ersten Fahrten nach Lateinamerika. Wir waren vorher nur hier in München auf einer Volkshochschule und haben dort relativ ernsthaft, aber doch begrenzt also die Sprache gelernt und waren dann erst mal 5 Wochen in Mexiko und dann sind wir also wirklich unter Leute gekommen und dann hat das Ganze also so viel Spaß gemacht, dass wir also wirklich also nur noch mit den Leuten also in Spanisch kommuniziert haben und so. Es hat Freude gemacht, die Sprache dann so weit zu beherrschen, dass man sich mit den Leuten auf einem doch immer noch begrenzten, aber wichtigen Niveau unterhalten konnte. Das war ein ganz wichtiges Ergebnis eigentlich der Reise und das haben wir auch also noch mit nach Hause gebracht und später hat uns das also viel genutzt, ob wir hier also dann eine spanische Literatur gelesen haben oder einen spanischen Film gesehen haben oder wie auch immer. Also insofern ist das vielleicht also eine der, die möchte ich mal persönlich sagen, eine der wichtigsten Urlaubsmitbringsel, dass man also lernt, wie erfreulich es sein kann, also die einheimische Sprache zu lernen oder weiterzulernen.
Wir sprechen über andere Länder, andere Lebensarten. Was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Und man merkt es ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich, was man mitnehmen kann, was man auch fühlen kann, was man aber auch materiell vielleicht in der Hand halten kann als Andenken und Erinnerungsstück. Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen möchten. Klaus Betz als Reisejournalist, Sie sind viel unterwegs. Gibt es denn auch ein besonderes Stück, also etwas, was Sie sich angucken, um sich an irgendetwas zu erinnern?
Selten Steine und Mauern und Kirchen, das kommt relativ selten vor.
Aber vielleicht ein kleines Geschenk, was Sie mal bekommen haben. Oder vielleicht auch ein Nahrungsmittel, was Sie immer mal wieder dann auch in Deutschland kaufen.
Das sowieso. Also ich meine, ich bin ein Fan von schwedischem Kochkaffee, den man auch nach alter Art und Weise aufkochen muss. Aber was mich immer wieder fasziniert, ich finde ein Stück Wurzel unterwegs. Einfach nur eine Wurzel, die durchs Wetter und durch die Winde so gestaltet oder verstaltet, dass er fast schon Kunst ist. Und die liegt einfach so am Wegesrand neben der Straße. Sowas zum Beispiel kann mich total begeistern, wo ich dann anhalte und es mitnehme. Also sowas ja, sonst nicht. Aber so eine alte, verwurzelte Geschichte das ja. Aber sagen wir mal so, ich komme immer wieder einfach auf das Faszinosum zurück, dass ich mich irgendwo hinsetzen kann und Menschen beobachten. Und das ist etwas, was mich also ungeheuer beschäftigt. Ich würde aber, das können wir vielleicht später noch machen, auch nochmal gern auf das Beispiel von Aserbaidschan und die Obstacles zurückkommen.
Und das müssen wir tatsächlich später machen. Okay. Sie hören die Musik, es geht auf die Nachrichten zu. Wir hören uns nach den Nachrichten nämlich wieder, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Weiter geht es in der Lebenszeit mit der Frage, was nehmen Sie mit aus Ihren Urlaubserfahrungen? Andere Länder, andere Lebensarten. Ich bin Petra Einsminger, freue mich, wenn Sie weiter zuhören und uns vielleicht auch weiter so fleißig E-Mails schreiben und uns anrufen. 00800 446 44464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, so wie es zum Beispiel Ulf Petri gemacht hat. Er hat uns eine Erfahrung geschildert, die er gemacht hat. 4 Wochen war er in Indien, ist durch Indien gereist. Dort hilft dir niemand, wenn du aus der falschen Kaste kommst, schreibt er. Höchstens die anderen deiner Kaste, die genauso arm sind. Unsere solidarische Gesellschaft ist so viel freundlicher und menschenbejahender, dass sie mir seitdem lieb und teuer geworden ist. Also etwas, was man ja auch mitnehmen kann, ein Gefühl für zu Hause. Alke Müller hat uns geschrieben, er nimmt die Geselligkeit und das Genießen der gemeinsamen ausgedehnten Mahlzeiten der Franzosen mit. Da bleibt auch im Restaurant bis zum Ende alles auf dem Tisch stehen, um die entspannte Atmosphäre nicht zu stören. Es wird sich Zeit genommen. Also man kann eben viel mitnehmen an Gefühl, an Erfahrungen natürlich auch. Erfahrungen sind immer auch ein Teil der Bildung, der Reise. Klaus Beetz ist mit im Studio, freier Reisejournalist. Wir haben es gerade gehört, es gibt auch manchmal nicht so gute Erfahrungen, die man machen kann. Eine Reise kann also durchaus auch etwas mit sich bringen, was wir nachhaltig mit nach Hause nehmen, was uns dazu führt, ein bisschen vorsichtiger zu sein oder ein bisschen ängstlicher vielleicht auch vor dem Reisen zu werden. Wie ist Ihnen das so ergangen in der Zeit?
Also ängstlicher nicht. Das einzige Mal, dass ich beklaut worden bin, das war in Deutschland, aber in sonst keinem anderen Land der Welt. Und ich würde mal sagen, es gibt natürlich genügend Beispiele, gerade das mit Indien. Oder ich sagte das gerade vorhin mit der Krankenversicherung Südafrika. Oder wenn man in anderen Ländern mitbekommt, dass man eigentlich nur einen Termin bekommt, wenn man sozusagen als Privatpatient zum Arzt geht. Wo man die Dinge, die wir in Deutschland haben, völlig neu schätzen lernt. Zum Beispiel unser Sozialversicherungssystem. Ja? Oder, also da mögen die Leute so schimpfen, so viel sie wollen, die Verlässlichkeit der Bahn ist für mich immer noch relativ hoch. Ja? Es ist einfach ein vernetztes System, das manchmal richtig in die Hose geht, und aber überwiegend klappt, so in die Richtung. Also es gibt viele Beispiele. Und man kann eben, wie gesagt, aus solchen Dingen das Positive, meinetwegen auch das Negative, bewerten und dann schauen, wie es zu Hause ist und froh sein in dem, was man zu Hause hat. Und das ist ja auch, was ich zum Beispiel beim Deutschlandurlaub so enorm schätze. Ich muss nur vor die Haustüre treten und Rucksack aufsetzen und entscheiden, ob ich nach links gehe oder nach rechts. Und weiter muss ich mich nicht kümmern. Aber das ist natürlich auch vielleicht eine Art des analogen Reisens, das auch wieder kommt. Ich wollte nämlich auch noch ganz kurz auf die Aserbaidschan-Geschichte von Herrn Kagelmann zurückkommen. Das hat mich erinnert an die, ich sage jetzt mal, Widerstände, die unsere Elterngeneration überwinden musste, als sie Anfang der 60er Jahre mit ihrem kleinsten Auto schwer beladen über den Großglockner nach Italien gefahren sind und erst mal lernen mussten, wie sie Spaghetti essen oder wie man was bestellt und so weiter und so fort. Und dann kann man sehen, wie uns dann die italienische Kultur wiederum bereichert hat. Und außerdem Heute kann man relativ schnell nach Aserbaidschan reisen. Früher wäre das natürlich eine 5- bis 6-wöchige Geschichte gewesen, um hin und wieder zurückzukommen. Und das Dritte ist dann natürlich, dass ich immer sage, warum muss denn Reisen bequem sein? Also das analoge Problem lösen unterwegs zum Beispiel, das ist auch so eine herrliche Sache. Wenn es dann klappt, wenn man die Gelassenheit, kommt wieder auf den Ursprung zurück, wenn man die Gelassenheit besitzt, darauf zu vertrauen, dass es klappt. Und dann ist man natürlich umso froher, wenn man wieder zurückkommt. Und es klappt alles. Also wenn man, Skandinavien ist eigentlich eine Selbstbedienungsgesellschaft. Wenn man dann plötzlich wieder in Deutschland bedient wird, freut man sich wie ein kleiner Junge, dass es jemand gibt, der einem das Essen bringt.
Und Sie haben es gesagt, im Zuge auch eben der Diskussionen, wie wir dem Klimawandel entgegengehen können, wird auch über Reisen diskutiert, wird auch darüber nachgedacht, werden wir selber auch ein bisschen an die Nase gepackt, wie nachhaltig leben wir, wie nachhaltig wollen wir reisen. Eine Reise, die einen Hörer, Johannes Stahl aus Köln, sehr geprägt hat, war eine einmonatige Interrail-Reise, die er in seinem 18. Lebensjahr gemacht hat. Europa wurde greifbarer und aus dem abstrakten Begriff EU-Bürger wurde für ihn erstmals ein Gefühl, es muss nicht immer Südostasien sein. Das wahre Rucksackabenteuer ist vor der Haustür, hat er uns geschrieben. Und das passt vielleicht auch zu dem, was uns Marita Lever erzählen kann, die uns aus Freiburg angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie waren zu Fuß unterwegs und das war auch eine gute Erfahrung.
Ja, wir waren zu Fuß unterwegs und zwar, ich habe mit meiner 16-jährigen Tochter unsere zweite Etappe gemacht von Camino de Santiago de Compostela und zwar del Camino del Norte. Das heißt, über Baskenland, Cantabria, Asturien.
Wie lange ist das? Wie lange läuft man da?
Wir haben, also im Frühjahr haben wir eine erste Etappe gemacht und jetzt in diesem Urlaub haben wir jetzt die zweite Etappe gemacht und wir haben circa 160 Kilometer durchgemacht, also circa 18 Kilometer am Tag.
Das heißt, das ist eine Reise, die durchaus Tage in Anspruch nimmt, unterwegs auf dem Jakobsweg mit der Tochter. Was prägt da? Was geschieht da mit Ihnen?
Ja, also ins Prinzip, was wir eigentlich davon mitgenommen haben, ist eigentlich, ich wollte meine Erfahrung mit ihr machen, weil sie ist ja auch 16 und ich denke, in 2 Jahren ist sie, oder in einem Jahr reist sie sowieso nicht mehr mit mir zusammen. Und das war für mich sehr wichtig. Und das Wichtigste, das wir auch mitgenommen haben, ist eigentlich, wie wenig man braucht, um zu verreisen. Und dass man sich auf den Ort konzentriert, wo man ist, auf die Landschaft, auf die Menschen. Und über diesen Camino de Santiago ist eigentlich, man kommt an Orten, die man überhaupt nur zu Fuß erreichen kann. Und man lernt Spanien auch anders kennen. Und für sie war ganz wichtig, klimafreundlich zu reisen. Und wir haben auch mitgenommen, dass es auch nicht einfach ist, klimafreundlich und dann eben, also es war für uns nicht so richtig Urlaub, sondern einfach, es war eine Erfahrung, es war viel mehr wert als einfach, wir können nicht sagen, wir haben Urlaub gemacht, sondern wir waren auf dem Camino. Das ist der richtige Ausdruck, weil nur die Menschen, die auch gelaufen sind, können, werden auch diese Erfahrung irgendwie verstehen oder wenn Sie wissen, was ich meine.
Ja, ja. Unterwegs auf dem Jakobsweg, das ist nicht nur eben, dass man pilgert, sondern das ist tatsächlich, wie Sie es auch geschildert haben, dass man zu Fuß unterwegs ist. Das können wir ja an den Psychologen und Tourismusexperten Jürgen Kagelmann auch nochmal weitergeben. Das ist ja durchaus auch schon untersucht, was das Wandern mit uns macht. Eine Form des Reisens, die durchaus eine Erfahrung ist, die uns auch prägen kann, wie wir gerade gehört haben.
Ja, ganz, ganz klar. Und wir haben natürlich auch in den letzten Jahren eine absolute Konjunktur des Wanderns in allen Formen hier gesehen, gerade bei uns in Deutschland. Das ist absolut richtig. Es hat sich also durchgesetzt. Warum das so ist, das ist also eine ganz lange Geschichte. Ein bisschen hängt es damit zusammen, dass es eine Tendenz zu erdgebundenen Reisen gibt, weil man damals nach den großen Anschlägen Angst hatte, also mit dem Flugzeug zu verreisen, mit dem Schiff zu verreisen.
Den Anschlägen auf die Twin Towers, meine ich.
Genau. Das ist ganz klar. Wandern ist mittlerweile so sozusagen entdeckt worden als eine Form, die sich also sehr positiv auf alle möglichen Gehirnfunktionen auswirken kann. Und man kann es von daher eigentlich nur also jedem empfehlen, vorausgesetzt, er bereitet sich also richtig vor, aber das ist natürlich selbstverständlich. Ich wollte nur kurz noch eingehen, ich fand das ganz lustig, auch ganz schön, eine ganz schöne also Story eigentlich. Ich kenne auch den Camino, aber ich bin den also mit dem Fahrrad gefahren und ich würde das Ganze vielleicht ein bisschen ausweiten. Also man kann auch Fahrrad wandern, das ist mir schon ganz wichtig, da kriegt man auch schon eine Menge mit, auch von den Beschwernissen etc. Und insofern ist das sicherlich also eine Reise, bei der verschiedene Leute mit ganz verschiedenen Ansprüchen und ganz verschiedenen Ideen auch ganz verschiedene Sachen erleben können.
Marita Lever, das ist ja auch etwas, wo man Tempo rausnimmt. Ne? Das haben wir auch gerade, haben Sie auch geschildert. Man bekommt auch mehr mit von der Landschaft. Man sieht Land und Leute anders. Leben Sie im Alltag hier in Deutschland hektisch? Also war es dann auch der Gegenpol, der Ihnen da gut getan hat?
Es war schon ein Gegenpol. Ich bin eigentlich von Grund aus ein gelassener Mensch, selbst wenn die im Bus vor meine Nase fährt. Und wie kann ich das erklären? Einfach, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt ins Dorf und das sind 2 Kilometer, ich nehme nicht das Fahrrad, ich gehe einfach zu Fuß, weil 2 Kilometer ist ja nichts, wenn man auf dem Camino unterwegs ist. Oder ich kann jetzt zu Fuß viel mehr unternehmen, als bevor ich den Camino gemacht habe. Also es ist mir jetzt viel, viel weniger, ist mir überhaupt keine Anstrengung, 3 Kilometer in Richtung Schwarzwald zu laufen, weil es ist einfach, das sind 3 Kilometer, da ist nichts. Und so spricht man meistens auf den Camino. Ach, was laufen wir heute? Heute haben wir eine Strecke von ungefähr 20 Kilometer. Und wenn wir 18 schaffen, ist es gut. Aber das ist eigentlich der Unterschied und das einfach Essen. Mhm. Das Essen muss nicht so aufwendig sein. Hauptsache, wir sind müde und sind wir hungrig und es ist alles lecker, selbst wenn es eine Linsensuppe ist.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das geschildert haben, auch dass sich die Relationen des Wanderwegs oder des Weges, den man zu Fuß zurücklegen muss, einfach auch ändern, wenn man dann mal so eine Strecke zurückgelegt hat, ist ja etwas, was Sie mitgenommen haben und eben auch die Erfahrungen für Mutter und Tochter waren sicher für Sie ja ganz wichtig, wie Sie es eben auch beschrieben haben. Dieter Deitenberg ist jetzt in der Leitung, er ruft uns an aus Köhlungsborn. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Ja, Ihre Erfahrungen, die Sie beim Urlauben gemacht haben.
Ich bin vor 25 Jahren jeweils 6 Wochen mit dem Fahrrad in Malawi gewesen, auf Madagaskar, in der Türkei und in Vietnam. Und meine Erfahrung, die heute noch immer wieder da ist, ist einfach der Respekt vor den anderen Kulturen und den anderen Menschen, dass nicht alles, so wie wir es machen, genau das Richtige ist, dass es anderes gibt, was auch lebenswert ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere, der immer ganz aktuell ist, ist die Demut, wenn man sich mal hier ein bisschen zurücknimmt, um zu sehen, wie gut es uns hier geht, wie abgesichert wir leben, dass wir einfach eine tolle Situation beinahe von Geburt her haben und dass man sich da auch ein bisschen zurücknehmen kann und positiv auf das guckt, was wir hier haben.
Und wenn man Ihnen zuhört, klingt es so, als sei das Interesse, so weit zu reisen, gar nicht mehr so groß inzwischen. Ist das so? Haben Sie sich da so ein bisschen ausgetobt und sagen jetzt, ich habe das wertschätzen gelernt, ich fühle mich hier gut?
Nein, das ist nicht so. Nur die Lebensverhältnisse ändern sich. Und ich würde jetzt aufgrund von Partnerschaft gar nicht mehr mit dem Fahrrad so verreisen, aber wir sind im Prinzip jedes Jahr aufgrund der familiären Verhältnisse in Thailand. Also, und das Interesse an anderen Kulturen ist durchaus noch da.
Das bleibt. Danke auch Ihnen für die Schilderung, Dieter Deitenbeck, der uns aus Köhlungsborn angerufen hat, also die Nummer 00800 446 4464 gewählt hat, die Sie aus ganz Europa kostenfrei wählen können, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Wir haben ein bisschen schon gesprochen über die Frage auch, wie kann man nachhaltig reisen, was ist möglich und haben ja auch gehört, dass das zu Fuß oder per Rad durchaus etwas ist, was an Attraktivität nicht zu verachten ist, Klaus Betz, auch Sie haben dabei mehrfach wieder genickt und zugestimmt und man hat gemerkt, dass Sie da ganz stark eigentlich auch für plädieren möchten. Sie sind Journalist, der einen kritischen Blick auch auf den Tourismus hat. Kann man nachhaltig reisen heutzutage?
Ja und nein. Also man kann es genauso, wie man es früher konnte oder nicht konnte. Aber man kann, sagen wir mal, überlegt rangehen und überlegen, wie mache ich es am besten? Wenn ich jetzt nach Prag reise oder nach Brünn oder nach Wien, ich muss da nicht automatisch hinfliegen. Die Frage ist natürlich jedes Mal, wenn ich einen günstigen Flug, sagen wir mal, für 29,99 Euro bekomme, dann juckt es natürlich, diesen Flug zu buchen, statt vielleicht 120 Euro mit der Bahn. Aber das sind ja jedes, wir kommen ja eh schon aus einer extrem privilegierten Situation, wie wir es gerade gehört haben von dem Hörer. Und dann ist es wirklich die Frage, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir dann irgendwo an einer anderen Stelle verzichten und sagen, ich investiere diese 120 Euro in diese Reise? Ich bin dann statt eine Stunde in der Luft, bin ich dann 5 Stunden unterwegs, nütze die Zeit, lerne Leute kennen und komme langsam an. Also ich komme ja auch vom Tempo her runter. Dann kommen wir allmählich in die Richtung. Aber das ist natürlich eine Gesellschaft, die immer auf deren Konsum auf den Preis ausgerichtet ist, hat es schwer, sich umzustellen. Und wir alle haben eigentlich im Grunde Lebensstilfragen zu lösen. Solange wir diese Lebensstilfragen nicht lösen, persönlich und dann in der Gemeinschaft, wird es immer schwierig sein, eine Reise nachhaltig anzulegen. Aber mittlerweile ist es ja tatsächlich so, ob ich nun, ich kann von Stuttgart aus, wo ich in der Nähe wohne, nach Paris in 3,5 Stunden mit dem Zug, ich kann nach Hannover in 3 Stunden 40, ich kann nach Prag in ungefähr der gleichen Zeit, Wien sind es 4 Stunden, Zürich sind es 3 Stunden. Also man kann es schon, wenn man möchte. Allerdings ist, wie gesagt, dann ist immer das berühmte Preisargument. Und das Nächste, was dann auch immer wieder kommt, ist ja, dann könnte ich mir alle Leute, das ist nicht Quatsch, weil das Reisen ist nicht sozial angelegt. Sonst wäre nicht ausgerechnet in der Hochsaison, wenn alle Familien verreisen, die Preise am teuersten. Und wenn dann Paare ohne Kinder oder Single sich den Nebensaison raussuchen können, die sind dann günstiger dran. Was ist daran bitte schön sozial? Mhm. Also insofern muss man einfach mal eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit sich selbst führen. Wo lege ich Schwerpunkte an, um meinen Beitrag zu leisten, das nach Möglichkeit freiwillig. Also sonst enden wir irgendwann in einer vorschriftsähnlichen oder ökodiktaturähnlichen Geschichte.
Aber da ist ja genau sehr viel Bewegung gerade drin. Ja. Auch vor der Urlaubszeit hat man es ja auch gehört, auch Fridays for Future hat appelliert an die Reisenden, doch möglichst ökologisch da auch vorzugehen und den Flieger vielleicht mal eben nicht zu benutzen, sondern die Bahn. Und ja, diese Diskussion läuft. 00800 446 44 464 hat Annette Tiergarten gewählt, die uns aus Bad Kreuznach angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und Ihre Urlaubserfahrungen, die sind welche?
Ja, also eine von mehreren. Also ich bin eigentlich jemand, der nicht fern reist, aber ich war einmal in meinem Leben in Südkorea, weil ich dort einen Workshop leiten durfte und habe dort ein junges Lehrer-Ehepaar kennengelernt und habe mich mit denen auch unterhalten. Das war total interessant. Die waren auch sehr begeistert von Deutschland, wie viele Koreaner, aber mit denen hatte ich halt die Gelegenheit, mich mal länger zu unterhalten. Und da ich eher immer so ein bisschen kritisch bin und gesagt habe, nein, in Deutschland ist auch nicht alles so toll, wollte ich einfach mal wissen, was sie denn so toll finden. Und dann kam natürlich neben Exportweltmeister und Fußball und so weiter, kam halt auch der Punkt, dass sie Deutschland bewundern, weil hier die Teilung des Landes einfach friedlich überwunden worden ist. Was also eben Südkorea und Nordkorea, die haben ja nach wie vor diese Teilung und die bewundern Deutschland dafür, dass das eben so friedlich vonstatten gegangen ist. Das ist das eine. Und der andere große Punkt war da, dass sie in Deutschland bewundern, dass hier diese Schuld anerkannt wird, die unsere Vorfahren im Dritten Reich auf sich geladen haben. Und dass man sich dafür entschuldigt hat und dass man auch eben diese Erinnerungskultur weiterlebt, weil Japan beispielsweise das gegenüber Südkorea nie getan hat. Und da haben sie mir halt erzählt, dass die Japaner halt in Südkorea auch die Leute inhaftiert haben und in KZs gesteckt haben und so weiter. Und da wurde diese Schuld eben nie so anerkannt. Und dass wir eben auch geschafft haben, nach dem Dritten Reich so eine gut funktionierende Demokratie aufzubauen, wo also auch die Gewaltenteilung funktioniert, weil das war mir bis dahin auch nicht so bewusst. In Südkorea ist zwar eine Demokratie, aber die ist nicht so gut, die funktioniert nicht so gut wie bei uns, also weil eben dieses Lehrerehepaar, die haben halt gesagt, sie sind halt nicht in allen konform, was jetzt eben gesagt wird, eben von deren Führung, die sind halt eben ökologisch unterwegs und haben halt auch kritisiert die Umweltzerstörung dort und daraufhin hat der Mann Berufsverbot bekommen. Ja, also das sind so Sachen, die wusste ich vorher nicht. Und also nachdem die mir das alles so erzählt haben, muss ich sagen, war ich das erste Mal wirklich stolz auf mein Herkunftsland, dass wir das geschafft haben, so eine tolle Demokratie hier zu installieren.
Und wenn wir dann die Frage stellen, was nehmen Sie mit aus Ihren Reiseerfahrungen, waren ja nicht Urlaubserfahrungen, Reiseerfahrungen.
Ja doch, war schon auch Urlaub in gewisser Weise, ja.
Ja, dann ist es schon so, dass Sie sagen, eine Rückbesinnung vielleicht auf das, was wir hier haben.
Eine Rückbesinnung darauf und auch, dass man so ein bisschen genauer hinguckt, was ist denn Demokratie und nicht alles, was Demokratie genannt ist, ist tatsächlich demokratisch und eben, was der Vorredner eben auch gesagt hat, also dann wird von Ökodiktatur teilweise hier gesprochen, ja, dabei sind es eigentlich gute Ratschläge, um irgendwie voranzukommen, dass es allen auf der Welt ein bisschen besser geht und dann wird es aber gleich eben in so einen Topf gesteckt, das sei angeblich eine Diktatur. Dann soll der Mensch sich oder der Herr sich dann mal angucken, was eine Diktatur wirklich bedeutet.
Danke Ihnen auf jeden Fall für die Schilderung Ihrer Reise nach Südkorea und den Erfahrungen, die Sie machen konnten. Ja, auch weil Sie Menschen kennengelernt haben, die Ihnen über das Land berichtet haben. Was ja sicher auch eine ganz wichtige Erfahrung für Sie war, mit dem, was Sie geschildert haben, in Kontakt zu kommen dort mit dem Lehrer-Ehepaar. Danke Annette Tiergarten, die uns aus Bad Kreuznach angerufen hat. Und geschrieben hat uns Armin Bies, der vielleicht ein bisschen vergleichbare Erfahrung auch gemacht hat, nach einer 13-monatigen Reise quer durch Afrika mit dem eigenen Fahrzeug. Da wurde ihm bewusst, was es heißt, grenzenlos in Europa reisen zu können und nicht an jeder Grenze von einem Beamten, Polizisten oder Soldaten mit Sätzen wie "What do you bring me to enjoy me?" begrüßt zu werden. Das hat uns Armin Bies aus Bad Dürkheim mit in diese Sendung gegeben. Und man merkt an dem, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns geschrieben und geschildert haben am Telefon auch, wie vielfältig eigentlich das ist, was man an Erfahrungen von seiner Reise, von seinem Urlaub auch mitbringen kann nach Hause. Und das wird auch nochmal Thema sein hier im Deutschlandfunk. Und an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit in die Hand nehmen, auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Andreas Stopp ist nämlich jetzt hier ins Studio gekommen, der Ihnen vielleicht auch bekannt ist, weil er hier verantwortlich ist für unser Reisemagazin, den Sonntagsspaziergang, die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und am 22. September gibt es hier einen besonderen Tag im Deutschlandfunk, nämlich den Tag der offenen Tür. Und da haben Sie was vor, Andreas.
Ja, ein ganz besonderes Datum für uns, weil für diesen 22.09. laden wir Sie als Hörerinnen und Hörer ein, physisch wirklich zu uns zu kommen ins Funkhaus, wenn Sie möchten, in Köln. Deutschlandfunk sendet ja aus Köln. Und wir vom Sonntagsspaziergang werden da diese Sendung Sonntagsspaziergang live zum Zuschauen sozusagen präsentieren oder auch zum Mitmachen. Und das ist meine Bitte oder meine Aufforderung an Sie, wenn Sie möchten. Ich habe das ja gerade jetzt in Ihrer Sendung, Frau Enzminger, in der Lebenszeit gehört, welch unglaublicher Schatz an Erfahrungen und an Erlebnissen bei unseren Hörerinnen und Hörern vorliegt. Ja, genau. Und davon wollen wir ein bisschen profitieren, indem wir Sie, meine Damen und Herren, in den Mittelpunkt dieser Ausgabe, Sonntag, 22.09., live hier aus Köln, aus dem Funkhaus, stellen. Und ich lade Sie ein, melden Sie sich kurz bei mir in der Redaktion und sagen Sie kurz, worin denn Ihr besonders eindrückliches Erlebnis besteht. Was war das, was Sie geprägt hat bis heute? Welche Reise war das? Welche Begegnung auf Reisen? Ja, und dazu haben Sie zwei Möglichkeiten, wenn ich das noch sagen darf, sich bei uns zu melden. Wir hören uns das alles an und lesen das. Und wenn alles gut geht, laden wir Sie dann eben auch persönlich ein und dann können Sie in der Sendung dann berichten und erzählen. Eingeladen zum Tag der offenen Tür sind Sie natürlich sowieso, wenn Sie mal unserem Betrieb hier über die Schulter schauen wollen ab 11 Uhr den ganzen Tag. Also melden Sie sich gerne entweder schriftlich, da haben wir eine eigene Mailadresse, sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de, so heißt ja die Sendung, um die es geht, sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de, oder Sie können auch kurz auf den Anrufbeantworter sprechen, den wir eingerichtet haben für Sie. Der hat die Kölner Vorwahl 0221 und dann 345 nochmal 345 und die 2 dahinter, 0221 345 3452. Ich freue mich, wenn Sie sich melden.
Und die ausgewählten Beiträge können dann eben Teil der Sendung am 22. September werden. Vielen Dank, Andreas Stopp. Wir haben noch ein ganz klein wenig Zeit und ich möchte den beiden Gesprächsgästen, die wir hier in der Sendung haben, noch mal kurz die Gelegenheit geben, vielleicht uns noch mal zu sagen, was Ihnen besonders wichtig ist, wenn Sie sich das nächste Mal auf den Weg machen, Klaus Bitz.
Nach wie vor die Ruhe zu haben und die Gelassenheit, mich auf das, was kommt, ohne Bilder im Kopf schon im Vorhinein einzulassen, sondern einfach zu schauen, was kommt auf mich zu und dann erst allmählich nach Möglichkeit verstehen zu lernen.
Gibt es etwas, was Sie sich vorgenommen haben, Jürgen Kagelmann? Wo geht die nächste Reise hin? Was haben Sie vor?
Also wenn sie irgendwo hingehen sollte, dann vermutlich nach Mittel- oder Südamerika. Das sind also die von mir präferierten Länder. Aber ich soll ja wahrscheinlich auch noch was sagen, also was ich so als besonders wichtig empfinde und so. Und das wäre der Punkt. Also, man sollte eigentlich auch also kein schlechtes Gewissen haben, wenn man verreist und so. Man sollte also versuchen, dieses Verreisen natürlich so umweltverträglich und so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Aber man sollte auch nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben. Und die Diskussion in den letzten Tagen und Wochen und so weiter läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass wir also uns immer wieder rechtfertigen müssen und also Scham empfinden müssen. Sie kennen das ja, Flugscham und wie auch immer.
Haben wir eine eigene Sendung sogar zugemacht, auch hier in der Lebenszeit. Diese Zeit jetzt, diese Sendung geht langsam zu Ende. Dankeschön, Jürgen Kagelmann, dass Sie mitgemacht haben. Auch an Klaus Betz, der hier im Studio war. Die Lebenszeit an diesem Freitag über Urlaubserfahrungen, die Sie uns auch geschildert haben. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.